Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Vielen bereitet das Ergebnis der thüringischen Landtagswahl Kopfzerbrechen. Rein rechnerisch allein, denn die Regierungsbildung ist alles andere als einfach. Ulrike Lorenz, seit kurzem ist sie Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Sie deutete die Gewinne und Verluste der beteiligten Parteien gestern Abend im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Die Polarisierung in der Gesellschaft, die ist klar gegeben, das war vorherzusehen. Demokratie wird anstrengender werden, Kultur wird auch anstrengender werden. Es gibt ein politisches Ringen um jedes Thema, aber das ist auch eine Chance, nämlich aus der Kulisse zu treten und so eine Selbstgenügsamkeit, die gerade große kulturelle Einrichtungen auch hatten, aufzubrechen und gesellschaftliche Relevanz einfach zu erstreiten.
Ulrike Lorenz von der Klassikstiftung Weimar, sie plädiert dafür, mit dem Blick auf die Wahlergebnisse von Thüringen Haltung zu zeigen und sich stärker zu engagieren. In dieser Ausgabe von Kultur heute geht es um Kulturveranstaltungen, die eben das tun, Haltung zeigen. Wir berichten von der jüngsten Shakespeare-Inszenierung am Münchner Volkstheater. Wir sprechen mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Halle, wo gestern die jüdischen Kulturtage begonnen haben. Und es soll um die Frage gehen, ob und wenn ja, wie man sich entheimatisieren kann. Das ist zurzeit das Thema am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Zuerst aber wollen wir den Blick richten auf den Literaturnobelpreisträger 2019, der ja wegen seiner Haltung stark in die Kritik geraten ist, die pro-serbische Haltung des Peter Handke. Seit der Bekanntgabe der Auszeichnung vor 2,5 Wochen wird diskutiert und angeklagt, Handke wird verteidigt und hart angegriffen. Er selbst verbittet sich politische Fragen. Lassen Sie mich in Ruhe, so forderte er Journalisten auf. Er, der sich gerne als weltabgewandter Literat in Szene setzt. Doch ganz so fernab der Politik scheint er doch nicht zu sein. Das zeigt jetzt ein Videomitschnitt, der jüngst aufgetaucht ist, von einer Konferenz im März dieses Jahres. Frage an meine Kollegin Sabine Adler in Berlin. Wo genau ist Handke dort aufgetreten? Was war das für eine Veranstaltung?
Also er war in Belgrad und wohnte einer Veranstaltung bei, die zum 20. Jahrestag des NATO-Bombardements ausgerichtet wurde. Das war eine Konferenz, die den Verteidigern und Opfern des 78-Tage-Krieges 1999, so heißt es da, gewidmet war. Und ausgerichtet wurde sie vom Belgrade Forum for a World of Equals, das ist eine Organisation gegen, Zitat, interventionistische Militäreinsätze. Und mit dabei war auch eine Organisation, die heißt Serbischer Admirals- und Generalsclub. Das ist eine Veteranenorganisation.
Wie ist Handke dann in Erscheinung getreten? Was hat er gesagt?
Naja, er erklärte seine Verbundenheit mit dem serbischen Volk und die klang dann so.
Gospodin Jovanović hat gesagt, ich bin ein großer Freund Serbiens. Ich glaube, das genügt, wenn ich sage, ich bin Freund. Ein Freund ist schon was Großes, finde ich. Man muss nicht extra groß dazu sagen. Gospodin Jovanović hat gesagt, ich bin...
Ja, also einmal reicht vielleicht. Also er hat eigentlich nichts Neues gesagt. Er hat seine Verbundenheit erklärt. Er hat auch sein Mitgefühl mit den Menschen während der NATO-Angriffe geschildert. Und er hat da zum Beispiel auf eine Ärztin verwiesen, auf einer Krebsstation in Novi Sad, die er getroffen hat 1999, als er nämlich 2-mal in Serbien war während der Bombardements. Diese Ärztin habe ihn gefragt, was haben wir getan, dass man uns bombardiert. Und er sagt aber auch, er verdanke, und jetzt wieder Zitat, der Perversion und dem Unrecht des Krieges, dass er sich mit der Kunst und der Literatur Serbiens intensiver vertraut gemacht hat. Und er verweist auf Ivo Andrić, den serbischen Literaturnobelpreisträger. Also das Entscheidende ist nicht so sehr, was er dort gesagt hat in Belgrad, sondern mit wem er sich gezeigt hat und zu welchem Anlass und dass er eben nicht der Eremit ist, als der er sich gibt.
Und die Frage stellt sich natürlich, wie man jetzt reagiert hat darauf in Serbien. Aber auch sonst, wie lauten, wie sehen Sie aus, die Reaktion auf dem Balkan?
Also in Serbien selbst, bleiben wir vielleicht erstmal dabei, gilt er ja nach wie vor als einer der wenigen Fürsprecher des Landes. Serbien hat immer noch große Schwierigkeiten mit der Aufarbeitung seiner eigenen Rolle in den Jugoslawienkriegen. Aber man muss eben auch sagen, er spricht nicht für die Serben, denn es gibt eben doch viele, die auch über die Gründe des damaligen NATO-Einsatzes nachdenken. Präsident Vucic hat gesagt, er hat gratuliert sofort und hat gesagt, lieber Freund, wir erwarten Sie bald in Serbien. Und der serbische Kulturminister, der hat gesagt, alle wahren und aufrichtigen Literaturfans freuen sich. In Bosnien-Herzegowina, kann man sich vorstellen, sind die Reaktionen ein bisschen anders ausgefallen. Da kommt eine wirklich regelrechte Provokation. Dort gibt es jetzt den Vorschlag von Serben in Bosnien-Herzegowina, diesem multiethnischen Staat, dass man doch ausgerechnet in Srebrenica ein Denkmal für Hanke errichten solle. Es gibt eine Protestnote, und da wird es jetzt doch etwas ernster, die kommt von der Präsidentschaft von Bosnien-Herzegowina und da von dem bosnischen Vertreter. Der hat geschrieben, diese Protestnote gerichtet an das Nobelpreiskomitee und schreibt darin, stellen Sie sich vor, Sie erhalten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Belohnung für jemanden, der den Holocaust leugnet. Das ist völlig unangemessen und widerspricht allen moralischen Normen.
Zum Schluss noch die Mütter von Srebrenica, die ja Handke 2011 in einem Interview ganz besonders angegriffen hat. Glaube er kein Wort. Wie steht es um die?
Ganz genau. Also die Mütter von Srebrenica, die haben ebenfalls einen Brief an das Nobelpreiskomitee gerichtet und fordern, die Entscheidung zurückzuziehen. Und eine Reaktion vielleicht noch, eine Unterschriftensammlung aus dem Kosovo, 15.000 Unterschriften mit dem gleichen Hinweis oder der gleichen Aufforderung. Bitte zurückziehen diese Entscheidung.
Die Diskussionen über Peter Handke gehen also weiter. Vielen Dank an Sabine Adler für die Erläuterung. Seit 2,5 Wochen wird also die Causa Handke diskutiert und zwar, wie wir gerade auch gehört haben, nicht nur in Literatenkreisen. Fast zeitgleich begann auch eine ganz andere Diskussion, die über Antisemitismus in Deutschland. Anlass ist der Terroranschlag in Halle am 9. Oktober. 2 Menschen hat der Attentäter damals ermordet. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die zu dem Zeitpunkt in der Synagoge den Feiertag Yom Kippur begangen haben, sie sind mit dem Leben davon gekommen. Und jetzt richten sie, wie es schon lange geplant war, die jüdischen Kulturtage aus. Zum 7. Mal mit zahlreichen Veranstaltungen. Wer komme, der solle die Geschichte, Kultur und Religion des Judentums in all ihrer Vielfältigkeit hautnah miterleben können. So heißt es in der Einladung zu den jüdischen Kulturtagen. Gestern Abend wurden sie eröffnet und ich habe vor der Sendung mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Halle gesprochen. Die Mitveranstalterin der jüdischen Kulturtage ist mit Max Preworotzki. Sie haben sich dazu entschieden, also die jüdischen Kulturtage stattfinden zu lassen. Welchen Raum nimmt der Anschlag vom 9. Oktober denn jetzt dabei ein?
Yom Kippur-Anschlag auf unsere Synagoge hat selbstverständlich eine bestimmte Rolle gespielt. Wir haben am Anfang überhaupt nicht gewusst, nicht nur was jüdische Kulturtage betrifft, sondern insgesamt, ob wir mit Konsequenzen langfristig bzw. kurzfristig rechnen müssen. Allerdings danach haben wir entschieden, dass wir versuchen, weiter so zu arbeiten, wie wir vor 9. Oktober gearbeitet haben. Und es gibt keine einzige Veranstaltung, die abgesagt wurde, sowohl von der Seite von Künstlern als auch von unserer Seite bzw. von seitens des Fördervereins Opposition e.V. Das Leben geht weiter und wir versuchen wirklich unser Bestes zu tun, dass dieser Anschlag wird keine Konsequenzen langfristig haben.
Was genau hat den Ausschlag gegeben? Sie haben gerade gesagt, das Leben geht weiter. Ist das Argument, dann doch an diesem Programm und auch an dieser Veranstaltungsreihe jetzt zum 7. Mal festzuhalten?
Also hätten wir was anderes entschieden, dann könnte dieser Verbrecher, der 2 Menschen umgebracht hat und versucht hat, wahrscheinlich Blutbad in der Synagoge anzurichten, dann hätte er etwas doch gemacht, hätte er unsere künftige Arbeit beeinflusst in dem Sinne. Deswegen, ich denke, die Entscheidung war richtig und wir haben, nicht nur wir, sondern auch die Hallenser haben gezeigt, mit der absolut hervorragenden Solidarität, die wir erfahren haben, dass solche Verbrecher sind in absoluter Minderheit und dass die Zukunft ist besser möglicherweise, als wir gleich nach dem Anschlag gedacht haben.
Ich komme nochmal zurück auf die Formulierung in Ihrer Einladung. Da heißt es, wer kommt, der soll die Geschichte, Kultur und Religion des Judentums in all ihrer Vielfältigkeit hautnah miterleben können. Ich formuliere die Frage um. Müssen die Menschen in Deutschland, womöglich auch die Menschen in Halle, nicht nur miterleben können, sondern auch mehr wissen, mehr erfahren über jüdisches Leben in Deutschland?
Auf jeden Fall. Mit dem Wort Judentum versteht man meistens in Deutschland 2 Sachen, entweder Holocaust oder Konflikt zwischen Israel und arabischen Nachbarstaaten. Und die Tatsache, dass die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ist im Jahre 2021 1700 Jahre alt und dass in jeder Stadt, in jedem Ort gibt es auch jüdische Gemeinde, die viele Spuren hinterlassen hat in der Entwicklung dieser Kommune oder dieser Stadt. das Wissen weniger. Und es ist wichtig, dass Leute wissen, dass dann sie verstehen, dass die jüdische Gemeinschaft ist Teil der Gesellschaft, nicht etwas Fremdes, was hier in der Nähe ist, sondern das ist Teil dieser Gesellschaft.
Nun haben die jüdischen Kulturtage in Halle gestern Abend nicht nur 2,5 Wochen nach dem Terroranschlag stattgefunden, sondern auch am Wahlabend in Thüringen, zu dem ja auch der Erfolg der AfD gehört. Wie politisch wollen, wie politisch müssen sie womöglich auch in der aktuellen Zeit sein, wenn sie jüdische Kulturtage ausrichten, wie sie gerade in Halle begonnen haben?
Also das Hauptproblem liegt nicht an einer oder an anderen Partei. Hauptproblem liegt an der unmöglichen Entwicklung, was Hass betrifft. Also es gibt zu viele, auch wenn man online geht, bei Kommentaren gibt es so viel Hasspotenzial, dass man kaum glauben kann, dass Leute so aggressiv sein können. Und das ist das Problem. Und es geht nicht nur um eine oder andere Parteien. Also mein Plädoyer wäre für alle Parteien, einschließlich AfD, dass die versuchen, solche Probleme wie Antisemitismus nicht in anderen Reihen zu suchen, sondern bei sich selber erstmal zu suchen, zu finden und zu bekämpfen. Und das wird leider nicht gemacht. Also jede Partei versucht, außerhalb von eigenen Reihen Antisemitismus zu suchen und anzuprangern. Es wäre wirklich angebracht, dass jede Partei mehr um sich selber kümmert und nicht immer anderswo Probleme sucht.
Und kann die Kultur, können Veranstaltungen wie jetzt in den folgenden Wochen bei den jüdischen Kulturtagen in Halle, kann die Kultur da unterstützen? Kann die ihren Beitrag dazu leisten?
Also beste Medizin gegen Antisemitismus ist die Information über jüdische Kultur, jüdische Tradition, jüdische Religion. Und jüdische Kulturtage produzieren diese Medizin. Deswegen, wir machen das auch. Und Offenheit ist beste Mittel gegen Antisemitismus.
Das sagt Max Priworotzki, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle. Gestern Abend haben die jüdischen Kulturtage dort begonnen. Unverhohlener Antisemitismus, der spricht aus Shakespeares Kaufmann von Venedig. Kurz vor dem Jahr 1600 soll er das Stück geschrieben haben. Und quasi seitdem wird es kontrovers diskutiert. Vielfach inszeniert in der Weimarer Republik, instrumentalisiert von den Nationalsozialisten, in den USA sogar zeitweise im Schulunterricht verboten. So manch ein Regisseur, so manch eine Regisseurin macht lieber einen Bogen um den Kaufmann von Venedig, aber Christian Stückel hat sich ausdrücklich für das problematische Werk entschieden, als seine einzige Inszenierung am Münchner Volkstheater in dieser Spielzeit, wo er Intendant ist. Weil er aber im kommenden Jahr wieder beim Passionstheater in seiner Geburtsstadt Oberammergau tätig sein wird, ist die Zeit knapp. Sven Rickleffs hat die Shakespeare-Premiere gestern Abend in München besucht.
Es ist schon ein verqueres Stück, dieser Shakespeare'sche Kaufmann von Venedig, über dem zwar als Genrebezeichnung Komödie steht, der aber komisch ist nur in der einen Hälfte seiner Verstrickungen, die von romantischen Liebeshändeln erzählen, von Märchen und davon, dass man die Braut nur über Rätselraten gewinnt und dafür auch noch bezahlen muss. Die 3000 Dukaten, die dafür notwendig sind, sind das Verbindungsglied und bilden die Grundlage für die andere Hälfte des Stückes, die düstere, krude, die erzählt von den Kaufleuten Antonio und Shylock, dem Christen und dem Juden, von dem, der den anderen schon immer demütigte und verachtete und sich trotzdem eben diese 3000 Dukaten von ihm leihen will, und von demjenigen, der sich als Pfand ein Stück Fleisch aus dem Körper des Verhassten verbriefen lässt. Dass Shylock, der Jude, dieses Pfand, dieses Stück Fleisch später auch einfordert und damit das Klischee des blutrünstig bösen Wucherers auf den ersten Blick übererfüllt, hat Shakespeares Kaufmann von Venedig auf ewig den Stempel des Antisemitischen eingebracht, sodass viele dieses Stück eigentlich für nicht mehr spielbar halten. Am Münchner Volkstheater allerdings sieht Christian Stückel dies ganz anders. Zunächst einmal unterscheidet sich sein Shylock in Gestalt von Pascal Flick im Aussehen nicht wirklich von seiner Umwelt, die wie er im Börsenbubi-Nadelstreifen im goldgestählten Ambiente einer eleganten Lobby herumläuft, die mit gleich 3 Drehtüren schwungvolle Auf- und Abtritte ermöglicht. Doch selbst hier in der Welt der eleganten Zocker und aufgedrechselten Miezen wird mehr als deutlich, wer gut, wer böse sein soll, wer ausgrenzt und wer der Ausgegrenzte ist. Und so wird Shylocks berühmte Klage zum Herz dieser Inszenierung.
Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen. Sind wir euch in allen Dingen ähnlich, so wollen wir es auch darin sein.
Wie groß Christian Stückels Sympathie für den Gedemütigten ist, zeigt sich daran, dass er ihm eine ethische Grenze in den Text und damit ins Gewissen geschrieben hat. Shakespeares Shylock hält in aller Konsequenz und Unmenschlichkeit an seiner blutrünstigen Rache fest und bekommt dafür dann eine gleichsam nachvollziehbar gerechte Strafe. Der Münchner Shylock nun verhält sich anders.
Ich lege euch meine Absicht dar. Ich will sein Fleisch nicht. Ich wollte Recht, gleiches Recht. Deshalb schwor ich auf diesen Schein zu dringen. Die Welt weiß es. Und ich denke, ihr wisst es auch. Ich trieb diesen Spaß nur bis zum Augenblick des Spruchs.
Doch sein Innehalten nützt ihm nichts. All seiner Güter und Rechte beraubt, steht er am Ende als das da, als das ihn Christian Stückel von Beginn an zeigen will. Als Opfer eines brutalen Antisemitismus, der in den anderen all jenes auslagern will, was ihm an sich selbst suspekt ist. Es ist diese konsequente Interpretation, die Christian Stückels Inszenierung so interessant macht und die über so manche sprachlich klobige Vergegenwärtigung oder gestische Überzeichnung hinwegsehen lässt. Insbesondere die für den Handlungsverlauf notwendigen Liebeshändel sind so in die überdrehte Farce getrieben, dass dabei noch in jeden Geschlechter-Klischee-Fettnapf getreten wird. Da ist dann gut, sich daran zu erinnern, dass das Volkstheaterensemble eigentlich mehr kann. Trotzdem schmälert dies die Bedeutung dieses Kaufmanns von Venedig nicht, gerade auch in Zeiten des Anschlags von Halle.
Sven Rickleps über Shakespeares Kaufmann von Venedig. Im Münchner Volkstheater hat es Intendant Christian Stückel inszeniert. Heimat bewahren, das möchte offensichtlich die AfD, nicht nur in Thüringen. Denn die sogenannte Alternative für Deutschland warb um Wählerstimmen im Europawahlkampf mit genau diesem Imperativ, Heimat bewahren, ohne jedoch zu definieren, was das überhaupt ist, Heimat. Der Begriff wird derzeit am Maxim-Gorki-Theater in Berlin nicht nur in Frage gestellt, er wird geradezu dekonstruiert. Über dem vierten Herbstsalon steht nämlich auch ein Imperativ, ein kreativ mehrsprachiger zudem, die Heimatized. Es geht dem Team um Gorki-Intendantin Shermin Langhoff darum, die insbesondere patriarchalen Gewaltpotenziale des Heimatbegriffes offenzulegen und nach anderen Kriterien der Zugehörigkeit zu suchen. Jutta Schwengsby hat das Eröffnungswochenende am Gorki-Theater besucht.
Wir Frauen sind Fremde. Deshalb dürfen wir nicht sein. Jedenfalls nicht bei uns sein. Wir, die Frauen und die Fremden. Letztere sind natürlich die größte Gefahr. Die Fremden sind immer die größte Gefahr für die Frauen, diese anderen Fremden.
Frauen missbraucht als Sexroboter. Frauen, die von mächtigen Männern beliebig an ihren Geschlechtsteilen angefasst werden. Frauen, die sexuell versklavt werden.
Ich bin das Volk!
Ich bin eure Stimme! Ich bin!
Ich bin! Ich bin! Ich bin!
Die Auftaktperformance Jedem das Seine am Maxim-Gorki-Theater wirkt wie eine moderne Inszenierung orwellscher Sprachverwirrung. Scheindebatten über Volk und Vaterland lenken ab von sexueller Gewalt gegen Frauen.
Wir kratzen für unser Vaterland, wir kratzen für unser Mutterland.
Die Heimat heißt Belonging, bringt den politischen Diskurs über Zugehörigkeit wieder zurück zu seinem eigentlichen Kern, fordert Shermin Langhoff, Intendantin vom Maxim-Gorki-Theater.
Vom Heimatministerium bis zur linken Alternativen, die sich auch um Heimat bemühen. Wir glauben, dass das nicht das politische Konzept der Zugehörigkeit ist, das dieses Land, diese Republik braucht, in der tagtäglich Rechtsextremismus, Angriffe von rechts, Ermordungen von Menschen, die anders aussehen und denken, uns beschäftigen. Also wo wir rechtsextremistischen Terror haben, bekommen wir eben kein Antirassismusministerium, sondern wir bekommen ein Heimatsministerium.
Gehören Muslime oder Juden zu Deutschland? Gehören Menschen, die nicht weiß sind, zu Deutschland? Schon solche Fragen seien grundlegend falsch, sagt Naika Forutan, Professorin für Integrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin.
Wenn wir das Wort Volk im Deutschen benutzen, dann ist das sehr oft ein Begriff, der für die meisten Menschen als eine ethnische Vorstellung von Gemeinschaft klingt. Dabei hat sich der Begriff schon lange auch in den Debatten der Staatstheorie erneuert und ist sehr viel stärker mit der Vorstellung von Citizenship, Bürgerschaft und Staatsangehörigkeit verbunden.
Wer deutsch ist, regelt die Verfassung. Punkt. Geisteswissenschaftliche Debatten sollen parallel zu den kulturellen Veranstaltungen den derzeit viel diskutierten Heimatbegriff als das entlarven, was er ist. Ein Ablenkungsmanöver. Nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Birgin Ayata ist Professorin für Soziologie an der Universität Basel.
Dass jetzt dann das Ressort Migration in den Schutz unserer europäischen Lebensweise umgewandelt werden soll, ist natürlich ein sehr prägnantes Beispiel, wie eben diese Heimatpolitik weit über die Grenzen hinaus nun zu einem Aushängeschild europäischer Migrationspolitik werden soll.
Die meisten Videoinstallationen, Performances und Kunstwerke blicken aus einer feministischen Perspektive auf die Welt. Es geht um mehr als um Sprachkritik. Bei diesem Festival arbeiten Frauen daran, multikulturell und vielstimmig, den mit der Herrschaft der alten weißen Männer verbundenen Rassismus wieder in den Vordergrund zu stellen.
Die Weißen haben kolonisiert, die Weißen haben versklavt, die Weißen haben ausgebeutet. Insofern ist das natürlich eine Kritik, von der sich diese mächtigen Männer durchaus angesprochen fühlen können.
Das von Shermin Langhoff inszenierte Fest der Frauen ist sicher nicht das Ende der Heimatdebatte. Eher ein erster fulminanter künstlerischer Gegenentwurf zur rechtspopulistischen Deutschtümelei.
Jutta Schwenksbier berichtete vom 4. Berliner Herbstsalon am Maxim-Gorki-Theater, die Heimatized, ein Fest der Frauen. Und auch bei den Ehren-Oscars hatten Frauen was zu feiern. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, nicht nur, dass Frauen ausgezeichnet wurden, die Verleihung der Ehren-Oscars in Los Angeles hat dieses Jahr auch generell im Zeichen von Geschlechtergerechtigkeit gestanden. Zu den Preisträgern zählt zum Beispiel die Schauspielerin Gina Davis, die 1991 eine der beiden Hauptrollen im Frauen-Road-Movie Thelma und Louise gespielt hat. Und sie sagte bei der Gala, dieser Film habe sie zu ihrem Engagement für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche veranlasst. Auch die italienische Regisseurin Lina Wertmüller bekam einen Ehren-Oscar, 4 Jahrzehnte nachdem sie als erste Frau in der Kategorie Beste Regie für einen Oscar nominiert war, und sie schlug vor, den Oscar in Anna umzubenennen. Mit einem weiteren Ehren-Oscar wurde die Diversität in Hollywood betont. Der Schauspieler Wes Studi wurde nämlich als erster amerikanischer Ureinwohner ausgezeichnet. Ein weiterer Ehren-Oscar ging an den Regisseur David Lynch. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Im Dezember 2020 jährt sich der Geburtstag von Ludwig van Beethoven zum 250. Mal. Anlass für ein Jubiläumsjahr mit rund 1000 Konzerten, Ausstellungen und Vorträgen, vor allem in Beethovens Geburtsstadt Bonn. Los geht es sogar schon dieses Jahr, Mitte Dezember. Zum Auftakt spielt das Bonner Beethoven-Orchester unter anderem Beethovens 9. Symphonie, und am Wochenende davor werden in Privathäusern deutschlandweit kleine Konzerte, Vorträge oder Lesungen stattfinden, die in Zusammenhang mit dem Komponisten stehen. Bisher seien schon etwa 500 Hauskonzerte in Planung, erklärte der künstlerische Geschäftsführer der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft, Malte Bücker.
Da gibt es zum Beispiel einen Koch in Berlin, der kocht ein Beethoven-Menü und lädt dazu ein. Jemand anders öffnet sein Wohnzimmer, um die Chorfantasie zu präsentieren. Das ist immerhin ein Stück für Orchester, Solisten, Klavier. Also ist eine riesen Spannbreite drin.
Im März und April soll außerdem ein Musikfrachter von Bonn über den Rhein und andere Flusswege bis nach Wien fahren. Dabei soll es an Bord ein vielfältiges Musikprogramm geben. Die Reiseroute würde übrigens der von Beethoven nachempfunden, der 1792 Bonn endgültig in Richtung Wien verlassen hat.
Doris Schäfer-Noske, vielen Dank für diese Kulturmeldungen. Nach der Landtagswahl in Thüringen, Reaktionen und Analysen, die liefern gleich die Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zuvor verabschiedet sich bei Kultur heute Maja Elmenreich.